기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 479. Diesmal haben wir echt viele Nachrichten für euch. Wasserkrise in Rio de Janeiro, Feminizide in Oaxaca, Militäreinsatz im Parlament von El Salvador, Zensur gegen Gemeinderadios in Bolivien und ein bei einem Polizeieinsatz getöteter Milizenchef in Brasilien. Danach hört ihr eine Buchvorstellung. Die Welt sind wir ist die Geschichte eines Roadtrips durch Mesoamerika, die Reise einer Gruppe von AktivistInnen zu Gemeinden im Widerstand. Im Buch werden nicht nur die großen Konfliktfelder der Region vorgestellt, es dokumentiert auch die Widerstandsstrategien der meist indigenen Gemeinden gegen den Zugriff auf ihr Land. Untermalt wird die Sendung mit einem neuen Hinhörer und einer Collage zum Thema Klimawandel von den Freiwilligen unseres Kooperationspartners IKEA. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Brasilien. Adriano Magalhães da Nobrega, mutmaßlicher Anführer einer paramilitärischen Miliz in Rio de Janeiro, wurde am 9. Februar von der Polizei erschossen. Die Miliz von Magalhães wird verdächtigt, den Mord an der linken Stadträtin Marielle Franco durchgeführt zu haben. Franco wurde im März 2018 zusammen mit ihrem Fahrer Anderson Gomes erschossen. Die Aktivistin war Mitglied der linken Partei PSOL und hatte unter anderem die Verbrechen der paramilitärischen Milizen in Rio de Janeiro angeprangert. Der flüchtige Magalhães wurde von Spezialeinheiten der Polizei in einem Städtchen im nordbrasilianischen Bundesstaat Bahia aufgespürt. Bei seiner Festnahme soll er auf die Beamten geschossen haben und wurde angeblich bei dem darauffolgenden Schusswechsel so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Adriano Magalhães galt als Anführer der paramilitärischen Miliz Büro des Verbrechens, die nach Ansicht der Behörden möglicherweise hinter dem Mord an Marielle Franco steckt. Er selbst gilt in dem Fall allerdings nicht als verdächtig. Gesucht wurde er wegen Schutzgelderpressung und Landaneignung. Allerdings hatte Magalhães enge Kontakte zu Flávio Bolsonaro, dem ältesten Sohn des rechten brasilianischen Präsidenten. Gegen Magalhães und Flávio Bolsonaro wird in einem Korruptionsfall ermittelt. Möglicherweise sind Magalhães nun diese Kontakte zum Verhängnis geworden. Sein Anwalt erklärte gegenüber der Presse, Magalhães habe befürchtet, im Falle einer Festnahme umgebracht zu werden, um so Beweise zu vernichten. Mexiko.
In der letzten Ausgabe des Onda-Infos haben wir über die Fortschritte berichtet, die Feministinnen im Kampf um die Stärkung der Rechte von Frauen in Oaxaca errungen haben. Leider beginnt das Jahr 2020 mit einer traurigen Nachricht. Wie die Gruppe für Frauenstudien Anfang Februar berichtete, wurden im Januar allein im Bundesstaat Oaxaca 19 Frauen ermordet. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber Januar 2019. Angelica Ayala Ortiz ist Vorsitzende der Gruppe für Frauenstudien. Ayala Ortiz beklagt, dass es zum weiteren Anstieg der Femizidrate gekommen ist, obwohl in vielen Gemeinden Oaxacas ein Alarm aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt ausgerufen wurde. Die Frauenmorde treten jetzt allerdings vermehrt in Gemeinden auf, in denen der Alarm noch nicht galt. Ayala Ortiz führt das darauf zurück, dass die Behörden sich weigern, die Morde als Feminizide einzustufen. Somit wird der geschlechtsspezifische Charakter der Verbrechen nicht berücksichtigt. Das führt am Ende zur Verharmlosung und Straflosigkeit. Ayala Ortiz fordert von der Politik, endlich effektive Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel eine Sonderstaatsanwaltschaft zur Untersuchung von Feminiziden zu schaffen. In Mexiko-Stadt hat währenddessen der Generalstaatsanwalt Mexikos vorgeschlagen, den Straftatbestand des Feminizids aus dem Gesetzbuch zu streichen. Es sei für die Untersuchungsbehörden zu kompliziert, die geschlechtsspezifischen Merkmale einer Straftat nachzuweisen.
San Salvador. Am Sonntag, den 9. Februar, besetzten schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten das Parlament El Salvadors. Sie begleiteten Präsident Nayib Bukele, der versuchte, die Zustimmung der Abgeordneten zu einem Kredit für den weiteren Ausbau des Sicherheitsapparates zu erzwingen. Während vor dem Parlament UnterstützerInnen Bukeles demonstrierten und die Abgeordneten als Ratten beschimpften, setzte der Präsident den ParlamentarierInnen ein Ultimatum von einer Woche, dem Kredit zuzustimmen. Schon am vorangegangenen Samstag hatte sich Bukele bei einer Rede vor dem Parlamentsgebäude der Unterstützung tausender AnhängerInnen für seine Sicherheitspolitik versichert. El Salvador ist gespalten über das weitere Vorgehen gegen die ausufernde Bandenkriminalität. Viele SalvadorianerInnen fordern ein härteres Vorgehen gegen die Maras. Mit dem Kredit von knapp 100 Millionen Euro will Bukele den Sicherheitsapparat weiter ausbauen. Dem verweigerten allerdings die beiden großen Oppositionsparteien ARENA und FMLN auf der am Sonntag vom Präsidenten einberufenen Sondersitzung ihre Zustimmung. KritikerInnen von Bukeles Plan argumentieren, dass die Politik der harten Hand bisher keinen Erfolg hatte. Davon abgesehen sei Bukeles Vorgehen ein Tabubruch. Der Einsatz der Armee im Parlament ruft Erinnerungen an die Zeit des Bürgerkrieges hervor. Während des bewaffneten Konfliktes in den 80er Jahren haben Angehörige der Streitkräfte zahlreiche Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen begangen. Deshalb wurde nach dem Ende des Krieges per Verfassungsänderung der Armee jegliche Einmischung in die Politik untersagt.
Brasilien. Die Millionenmetropole Rio de Janeiro hat seit einem Monat ein Wasserproblem. Das Wasser kommt mit einem erdigen Geschmack und Geruch aus dem Wasserhahn. In einigen Regionen hat es sogar eine gelbbraune Farbe. Laut der Abwassergesellschaft SEDAI ist der Grund eine Substanz, die durch Algen im Wasser produziert wird. Diese Algen vermehren sich durch hohe Temperaturen und viel Regen, wie im derzeitigen brasilianischen Sommer.
Viele Personen sprechen von einer Wasserkrise. Das bedeutet aber nicht einfach Wassermangel. Heutzutage haben wir Wasser im Überfluss und trotzdem haben wir eine Wasserkrise. Das liegt an der Verschlechterung der Qualität unserer Flussgebiete durch die andauernde Verschmutzung. HändlerInnen wissen nicht mehr, wie sie es aufbereiten sollen.
ForscherInnen verschiedener Universitäten sind sich jedoch sicher, dass das Problem auch auf eine menschengemachte Verschmutzung zurückgeht. Es ist nicht das erste Mal, dass Rio de Janeiro ein Wasserproblem hat. Viele große Unternehmen, aber auch viele Haushalte leiten ihr Abwasser direkt in angrenzende Bäche oder ins Meer. Erst vor 2 Monaten wurde die Abwassergesellschaft SEDAI dafür verurteilt, dass sie Abwasser ohne Reinigung in die Guanabara-Bucht leitete. Auch die Gemeinden werden kritisiert, sie würden die Politiken zur Wasserreinhaltung nicht umsetzen.
Die Supermärkte haben sich verwandelt. Ständig voll und lange Schlangen. Alle wollen Wasser kaufen. In den Einkaufswegen sieht man statt normalen Produkten nur noch Wasser.
In den Straßen Rio de Janeiros spürt man die Anspannung. Lange Schlangen an den Supermarktkassen und oft leergeräumte Regale statt gestapelte Wasserflaschen. Weil die großen Wasserkanister kaum noch verfügbar sind, müssen viele auf kleinere, teurere Flaschen ausweichen. Andere kaufen Wasser mit Kohlensäure, falls noch vorhanden. Dies nutzen einige HändlerInnen aus. Der Wasserpreis ist mancherorts um bis zu 40% gestiegen. Die wirklichen Leidtragenden sind wie so oft die ärmeren Bevölkerungsschichten. Oft ist kein Geld da, um diese zusätzlichen Ausgaben zu stemmen. Manchen bleibt nichts anderes übrig, als einen langen Fußmarsch zu einer natürlichen Quelle zurückzulegen oder das Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Das hat Folgen.
Unser Wasser hat einen schlechten Geruch. Mein Neffe hat eine Infektion. Er erbrach sich und hatte Durchfall und wir mussten ihn ins Krankenhaus bringen. Die Situation ist sehr angespannt.
Die SEDAI hat nach anfänglicher Leugnung mittlerweile die Existenz des Problems eingeräumt und eine schnelle Säuberung versprochen. Doch die Lösung bedeutet nicht, einfach die Substanz aus dem Wasser zu entfernen. Ein umfassender Plan zur Abwasserentsorgung ist notwendig. Langfristig muss für eine bessere Aufklärung und Unterstützung der Bevölkerung gesorgt werden. Auch die Eindämmung der Korruption in diesem Bereich ist grundlegend. Das Wasserproblem ist nur eines von vielen, das verdeutlicht, wie ungleich Rio de Janeiro ist. Der Zugang zu Wasser darf nicht zum Luxus werden.
Radio Causachuncoca presenta Testimonios de la masacre de Sacaba en defensa de la democracia.
Cansarnos. Y es cuando en esos momentos empieza a sobrevolar sobre nosotros un avión de guerra.
Bolivien. Auf Anordnung der de facto Regierung unter Jeanine Áñez wurden im Januar in mehreren Landesteilen Antennen der staatlichen Telekommunikationsbehörde abmontiert. Die Antennen waren zuvor in der Regierungszeit von Evo Morales landesweit aufgestellt worden und ermöglichten selbst in entlegenen Landesteilen eine gute Internet- und Telefonverbindung. Nach Medienberichten sollen seit dem Machtwechsel in Bolivien bereits 53 Gemeinderadios abgeschaltet worden sein. Betroffen ist vor allem das in Bolivien verbreitete Radio Causachuncoca. Am 13. Januar hat die Kommunikationsministerin Roxana Lizárraga dem Sender Terrorismus und Aufruf zur Gewalt vorgeworfen. Sie erklärte wörtlich, das Radio Causachuncoca gibt dem Diktator Morales eine Stimme. Und wer ihm eine Stimme gibt, ist gegen die Demokratie in Bolivien. Die de facto Regierung kündigte an, einen Strafprozess gegen den Sender einzuleiten. Bereits im November wurde die Sendeanlage des Radios in Cochabamba angezündet. Im Januar wurden Sendeanlagen in jeweils einer Gemeinde in den Provinzen Beni und Santa Cruz abgeschaltet. Ein Zeuge berichtet aus einer der betroffenen Gemeinden.
Por orden de Jeanine Áñez están bajando todas las antenas de comunicación de Entel, especialmente de las comunidades.
Auf Befehl von Jeanine Áñez werden die staatlichen Sendemasten abmontiert, vor allem hier im Department Beni. Hier im Dorf montieren sie auch die Antennen des Gemeinderadios Causachuncoca ab. Angeblich zu Wartungsarbeiten, aber die Anwohner sagen, dass bisher alles funktioniert hat. Aber seit gestern haben sie keine Handyverbindung mehr, sie können nicht mehr kommunizieren. Es kann nicht angehen, dass sie uns das Recht auf Kommunikation wegnehmen. Inzwischen allerdings hat die rechte de facto Regierung andere Sorgen. Am 24. Januar hat Jeanine Áñez angekündigt, selbst bei der Präsidentschaftswahl am 3. Mai kandidieren zu wollen. Dieser Schritt hat auch in rechten Kreisen für Kritik gesorgt. Unter anderem hat besagte Kommunikationsministerin Lizárraga aus Protest ihren Rücktritt eingereicht. Daraufhin hat Áñez am 27. Januar den Rücktritt des gesamten Kabinetts gefordert. Das Radio Causachuncoca sendet unterdessen weiter und klingt mitunter wenig subversiv.
Que tengan un excelente día, un buen resto de jornada. Permiso.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Oder auch Rechtsstaat und Inklusion. Puh, ganz schön viel. Und was heißt das?
Oh Gott, verstehen Sie mir jetzt eine Frage? Ja?
Esto parece pregunta de prueba.
Wie eine Prüfungsfrage sollte es nicht gemeint sein, deshalb jetzt mal Stück für Stück.
Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.
Lange vor jeder Diskussion um Development und Goals hatte das übrigens Willy Brandt gesagt.
El derecho de vivir en paz.
Das Recht, in Frieden zu leben, das ist doch schon mal ganz verständlich, aber heißt das nicht noch ein bisschen mehr als nur die Abwesenheit von Krieg?
Un Estado de Derecho es un Estado donde las personas tienen la posibilidad de desarrollarse
In einem Rechtsstaat haben alle Menschen die Möglichkeit und das Recht, sich frei zu entfalten. Das schließt den Zugang zu Wohnung, Bildung und Gesundheitsversorgung ein und auch das Recht zu wählen und über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden. Es geht auch darum, dass wir nicht unsinnigen Regeln oder von geldgierigen Machos gemachten Gesetzen unterworfen sind.
Doch weder das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch das auf freie Entfaltung und gesellschaftliche Teilhabe sind eine Selbstverständlichkeit.
No tengo muchos derechos, soy extranjera. Existe discriminación, existe clasismo y existe racismo. La policía es violenta, son agresivos. No es color de rosa.
Sí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú.
Hier und weltweit gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel bei der Verwirklichung echter gesellschaftlicher Teilhabe.
Inclusión para mí significa que todas las personas puedan participar en un proceso. Inclusión significa que no existan sectores favorecidos y sectores menos favorecidos.
Inclusión bedeutet für mich eben alle Menschen in einer Gruppe zu sehen und das zu leben, was jeder mitbringt.
Es geht darum, wie jeder in der Gesellschaft vertreten ist, wie er gesehen wird. Was heißt Demokratie? Und als Gesellschaft müssen wir Wege finden, es geht gar nicht anders. Aber wie?
Für mich bedeutet Rechtsstaat Gleichheit vor dem Gesetz, demokratische Strukturen und Einhaltung der Menschenrechte.
Und da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, im Nachhinein Gerechtigkeit zu gewährleisten, auch das bedeutet Rechtsstaat.
Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están. Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están.
Que se haga justicia y se dignifique la memoria de cada uno de nuestros familiares. Verdad, justicia y memoria, nada más, pero nada menos.
Angehörige von Ermordeten oder Verschwundenen fordern, die Geschichte ihrer Liebsten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Sag uns die Wahrheit, hopp, hopp, hopp. Sag uns die Wahrheit.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Das Buch »Die Welt sind wir« ist die Geschichte eines Roadtrips durch Mesoamerika. Die Reise einer Gruppe von AktivistInnen zu Gemeinden im Widerstand. Im Buch werden nicht nur die großen Konfliktfelder der Region vorgestellt, es dokumentiert auch die Widerstandsstrategien der meist indigenen Gemeinden gegen den Zugriff auf ihr Land. Außerdem gibt es einen Werkzeugkoffer, der praktische Anleitungen gibt, wie das gute Leben im Kleinen gelebt werden kann. Und es lässt die Menschen vor Ort zu Wort kommen. Im folgenden Beitrag stellt Radio Onda das Buch genauer vor.
Von Nicaragua, Rancho Grande aus, grüßen wir alle Menschen in Mesoamerika. Wir wehren uns gegen die Angriffe der neoliberalen Politik, gegen den Anspruch seitens der Megaprojekte und der transnationalen Konzerne auf unseren Lebensraum und die Zerstörung der Umwelt.
Don Carlos aus Rancho Grande, Nicaragua. Ende Januar in einem Berliner Buchladen. Heute findet die Lesung des Buches »Die Welt sind wir« statt. Entstanden in der Zusammenarbeit von mehrheitlich mexikanischen Kollektiven. Im Mai 2015 machten sie sich gemeinsam auf den Weg, um quer durch Mesoamerika zu fahren und Gemeinden im Widerstand kennenzulernen. 14 Monate waren sie auf Reisen. Doch wo befindet sich Mesoamerika genau? Das Buch gibt folgende Antwort darauf. Mesoamerika
schließt die südliche Hälfte des mexikanischen Territoriums, die Länder Guatemala, Honduras und El Salvador und für einige auch Nicaragua und sogar Costa Rica mit ein.
Ziel der Karawane war es, Wissen und Fertigkeiten für Menschen im Widerstand auszutauschen. Menschen, die tagtäglich für den Erhalt ihrer Lebensgrundlage kämpfen und in kleinen und großen Dingen das gute Leben erproben. Aus diesen Erfahrungen ist das Buch entstanden, das 2019 zuerst in deutscher Übersetzung erschien und im Februar diesen Jahres auch im spanischen Original erscheinen wird. Herzstück des Buches ist der Teil Kämpfe zur Verteidigung des Territoriums, der thematisch in die vier Elemente unterteilt ist. Denn die Gemeinden befinden sich im Kampf um Feuer, Erde, Wasser und Luft. Die Unterteilung des Buches in die vier Elemente ist ein Verweis auf die Spiritualität und Naturverbundenheit der Gemeinden in dieser Region. Noch immer ist die Verbrennung fossiler Energieträger eine wichtige Säule der globalen Wirtschaft. Davon ist auch die indigene Nahua-Gemeinde Amilcingo im mexikanischen Morelos betroffen. Das sogenannte integrale Projekt Morelos, das mit Wärmekraftwerken und einer Gaspipeline die Energieinfrastruktur ausbauen will, hat Auswirkungen auf Amilcingo und 80 weitere Gemeinden. Es drohen der Verlust der Biodiversität, Verkalkung der Böden und gesundheitliche Schäden für die Bevölkerung. Deshalb ist Samantha Cesar gegen das Projekt. Sie ist Professorin der Universidad Autónoma del Estado de Morelos und Bewohnerin von Amilcingo. Im Buch wird sie zitiert.
Das integrale Projekt Morelos ist in Wirklichkeit ein integrales Projekt des Todes. Tod der Natur, Tod der Umwelt, Tod der Organisationsformen des ländlichen Lebens.
Wiederkehrende Konflikte, denen die Karawane in vielen Gemeinden begegnete, betreffen Bergbau, aber auch den industriellen Anbau von Monokulturen. Die Konflikte laufen stets auf die Frage heraus, wer darf über die Nutzung des Landes bestimmen? Die Antworten der Gemeinden auf diese Frage sind komplett andere als die der Unternehmen und Regierungen.
In ihrem Eifer, ihre Entwicklungsziele voranzubringen und Geld anzuhäufen, zerstört ihre extraktivistische Vision nicht nur die natürlichen Ressourcen, sondern auch die uralten natürlichen Praktiken und Kenntnisse der Bauern und Bäuerinnen, das Land zu bearbeiten und zugleich zu schützen.
Nicht nur Land, auch Wasser weckt Begehrlichkeiten in der Region. Für die indigenen Gemeinden im Widerstand, die die Karawane besucht hat, ist Wasser aber keine natürliche Ressource, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden sollte. Für Maria Magdalena Fernandez aus Paso de la Reina, Oaxaca, ist klar:
Alles wird mit Wasser gesät. Das Wasser ist Leben, ohne das wir nicht leben können. Niemand.
Allein im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca sind im Rahmen eines groß angelegten Projektes 67 Wasserkraftwerke geplant. In Honduras wurden mehrere AktivistInnen ermordet, die sich gegen das Wasserkraftwerk Aguasarca engagierten. Einher gehen die Projekte mit dem Versprechen nach Fortschritt und Entwicklung, aber...
Ist es Entwicklung, wenn Compañeros getötet werden? Ist es Entwicklung, wenn Gemeinden vertrieben werden?
Zitiert das Buch die indigene Organisation Copin in Reaktion auf die Ermordung ihrer Vorsitzenden Berta Cáceres. Selbst die Luft ist ins Visier wirtschaftlicher Interessen geraten. Megaprojekte aus Windkraft und CO2-Kompensationsprojekte werden installiert, die die Luft in ökonomische Raster drängen. Sie werden begleitet von einem Diskurs, der grüne und nachhaltige Entwicklung verspricht. Die Entwicklung
wird grün genannt, nicht weil sie gut für die Umwelt wäre, sondern weil ihre Ware die Natur ist,
schreibt Gustavo Castro von der Organisation Otros Mundus Chiapas. Er hat ein Kapitel für das Buch beigesteuert. Genau wie Wasserkraft kann auch Windkraft zerstörerisch sein. Riesige Windkraftparks am Isthmus von Mexiko bedrohen durch ihre schiere Größe die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. An vielen konkreten Beispielen werden im Buch sich wiederholende Strategien deutlich, um Projekte durchzusetzen. Sie werden ins Werk gesetzt, ohne die gesetzlich vorgesehene Befragung der Gemeinden durchzuführen. Dörfer gezielt gespalten, AktivistInnen diffamiert und bedroht, wenn sie sich einem Projekt entgegenstellen. Auf der anderen Seite wird ein beeindruckendes Repertoire an Widerstandsstrategien der Gemeinden vorgestellt. Eine einfach klingende, aber vielleicht die wichtigste Strategie ist die, sich als Gemeinde nicht spalten zu lassen und Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen. Und auch der juristische Weg auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene kann trotz vieler Schwierigkeiten ein Baustein im Kampf sein. Ebenso die fortwährende territoriale Kontrolle, etwa durch Straßensperren, um Baufahrzeuge nicht passieren zu lassen. Auch finden sich im Buch ganz praktische Vorschläge, um das eigene gute Leben zu verbessern. Die Ideen haben die AktivistInnen der Karawane mit den Gemeinden ausgetauscht und praktisch umgesetzt. Dazu gibt es Geräte mit einem Fahrradantriebsmechanismus. Statt Monokulturen auf den Äckern findet sich eine Anleitung für den ökologischen Landbau. Oder eine ökologische Toilette, deren Kompost später als nährstoffreicher Dünger verwendet werden kann. Und praktische Tipps für die ersten Schritte als Lokaljournalistin. Liebevoll gestaltete Grafiken machen das Buch auch zu einem optischen Erlebnis. Weitere Videos und akustisches Material von der Karawane sind auf der Webseite des Verlags verlinkt. Die Karawane plant, die spanische Originalausgabe in einer weiteren Reise 2020 durch Mesoamerika in die Gemeinden zurückzubringen und damit ihren Widerstand zu stärken. Abschließend gibt Licha aus La Puya, Guatemala, den Menschen im Widerstand auf den Weg:
Lasst uns das volle Vertrauen haben, dass wir es schaffen werden, und falls nicht, bleibt uns die große Genugtuung, dass wir gekämpft haben. Wir können unseren Kindern, Enkeln und neuen Generationen von den Kämpfen berichten und sagen, dass wir alles gegeben haben. Wenn wir es nicht schaffen, bleibt uns zumindest die große Befriedigung, dass wir diesen Bergbauprojekten nicht einfach das Feld überlassen haben.
Wir sind gerade in einem Tagungshaus in einem Dorf in der Nähe von Erfurt. Hier bereitet der IKEA Teilnehmende auf ihren Auslandsfreiwilligendienst vor. Im Seminar behandeln wir viele globale und gesellschaftspolitische Themen.
Eins davon, der Klimawandel. Beim Radio-Workshop befragen wir Leute aus der Umgebung zum Thema. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du das Wort Klimawandel hörst?
Greta Thunberg.
Keine Ahnung.
Ja, eigentlich unsere mittlerweile immer mehr kaputtere Welt.
Vor allem, dass das Eis schmilzt so an den in Polargegenden. Das ist eine schwierige Frage.
Weltuntergang.
Umweltverschmutzung.
Starkwettervorkommen wie Überschwemmungen, viele Tote, viel zu heiße Sommer in Deutschland.
Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich mit der Thematik noch nicht viel beschäftigt habe.
Climate change, lots of flooding, so many houses are being submerged in water.
Also es gibt ja immer eine Abkühlung und eine Erwärmung der Erde, aber was jetzt mich insbesondere beschäftigt, beziehungsweise uns alle, ist dieser anthropogene, also dieser menschengemachte Klimawandel, der für mich mit Schlagwörtern wie Klimapaket, Klimaschutzabkommen, Erderwärmung in Zusammenhang steht. Für mich bedeutet es auch Frustration. Das fühlt sich so an, als würde man versuchen, die kommende Flut mit den Händen aufzuhalten.
Wenn man das so hört, dann klingt das nach ganz schön viel Arbeit. Klimawandel, ein globales Problem, das uns alle angeht. Aber
was kann ich tun?
Also bewusster konsumieren und wahrscheinlich einfach auf die Straße gehen und zeigen, dass man dagegen ist, weil umso mehr Menschen damit machen, umso besser.
Politisch Druck machen ist wichtig, also zum Beispiel auf Demos gehen, das kann ich tun.
Ich bin über 80 Jahre, ich glaube, ich könnte nicht mehr viel tun.
Ich kaufe wenig Plastik, ich hasse Müll, ich hasse die ganze Verpackung, die es gibt. Wäre schön, wenn man das abschaffen könnte, gell?
Auf jeden Fall Leute zu animieren, weil mehrere Leute können immer mehr erreichen als ein einziger.
Weniger Fleisch essen. Ich esse unter der Woche kein Fleisch mehr.
Planting of trees.
Oder auch einfach mal zu Fuß gehen. Die Bahn nehmen und das Auto einfach mal stehen lassen.
Puh, ganz schön komplexes Thema. Alleine kann Mensch das wohl nicht bewältigen. Nachhaltige Lösungen können wir nur gemeinsam finden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.